Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück bei Papierstaub Podcast, die beste Koalition aller Zeiten, die Crème de la Crème aus drei Bundesländern. Das ist Föderalismus in Kleinkultur. Wir fordern gute Literatur für alle und wenn das mal kein Wahlprogramm ist, dann weiß ich auch nicht. Wie immer sind natürlich meine liebsten Mitstreiterinnen für das Gute wieder am Start aus dem wunderschönen Saarbrücken dazu geschaltet. Maike.
Salut.
Und natürlich auch wieder mit am Start am Mikro aus dem wunderschönen Hannover, Annika.
Hallihallo.
Und was wären wir ohne ihn? Der Mann aus Münster, Robin.
Hallihallöchen. Wuhu, vereint. Ja, dann legen wir doch mal direkt mit unserem Nachrichtenblock los. Und was gäbe es Geileres als Buchpreislisten bzw. demnächst erscheinende Buchpreislisten und die davor stattfindende Spekulation? Wir lieben das, ja, und ihr auch. Deswegen reden wir jetzt mal über Bücher, die vielleicht im International Booker nominiert werden könnten.
So sieht es aus. Die Sache ist nämlich die, wenn ihr diese Folge hört, ist schon bekannt, wer auf der International Booker Liste in diesem Jahr steht. Während wir das aufnehmen, ist es noch nicht bekannt, aber ihr wisst ja, wie das ist. Der bescheidene Podcast sagt, was juckt's uns, wer unter uns Booker Prize Jury ist. Wichtig ist, was wir eigentlich auf der Liste sehen wollen. Deswegen nutzen wir jetzt die Möglichkeit, hier Bücher zu empfehlen, die nominiert werden könnten, die auf Deutsch erhältlich sind und die wir gut finden. Nochmal kleines Recap, was ist eigentlich dieser ominöse International Booker, den wir hier jedes Jahr abfeiern. Das ist ein ganz fantastischer internationaler Literaturpreis. Und zwar geht es da um übersetzte Literatur im englischsprachigen Raum. Wir in Deutschland haben ja einiges an übersetzter Literatur, aber da im englischsprachigen Raum, der ja bekanntermaßen ein klein wenig größer ist als der deutschsprachige Raum, schon so viel Literatur auf Englisch erscheint, ist das Geschäft für übersetzte Literatur ungleich härter und der International Booker, der möchte einen Fokus setzen auf besonders starke Romane, die ins Englische übersetzt worden sind und zwar im Zeitraum eines Jahres und die dann auf Englisch in Übersetzung erschienen sind in Großbritannien und oder Irland. Das führt dazu, ähnlich wie beim regulären Booker, bei dem es ja um Literatur, die im Original auf Englisch geschrieben wurde, haben wir es hier mit einem Phänomen zu tun, dass global diese Listen beachtet, gelesen und diskutiert werden. Und da sind wir, wie Robin eben ausgeführt hat, natürlich immer gerne dabei. Also schauen wir mal, wenn wir in der Jury wären, was wir in diesem Jahr so nominieren würden aus aller Welt. Ein Buch möchte ich ganz kurz abhandeln, weil wir es hier, würde ich mal sagen, schon ein bisschen besprochen haben, ein kleines bisschen am Rande manchmal erwähnt haben. Christian Krachts Eurotrash könnte für die Schweiz in diesem Jahr nominiert werden. Annika, was hast du denn da noch am Start, was nominiert werden könnte?
Ja, ich rede mal gar nicht lange drum rum. Eins meiner absoluten Lieblingsbücher der vergangenen Jahre von einer unserer Lieblingsautorinnen, der ja von alle überhaupt immer, und zwar Liebes Arschloch von Virginie Despentes, ist jetzt also auch auf Englisch erschienen. Dear Dickhead heißt es dort in der englischen Übersetzung. Auch sehr schön, auch sehr schön. Und ich finde das ganz besonders toll, weil, vielleicht noch mal ganz kurz zurück, was Maike eingangs gesagt hat, wir sind ja hier so ein bisschen so eine Art Zeitschleife. Also, ne, wenn ihr das hört, ihr wisst schon, was auf der Bookerlist steht, wir spekulieren. Ihr wisst auch schon, was bei der Bundestagswahl rausgekommen ist. Auch das wissen wir noch nicht. Das heißt, wir sind hier noch ein bisschen in so einem zeitlichen Limbo. Aber was wir auf jeden Fall sagen können, es werden Wochen werden mit sehr vielen Gesprächen, mit Kompromissbereitschaft, wird ein großes Thema sein. Und ich finde, Virginie Despentes und Liebes Arschloch trifft genau diesen Nerv, weil genau darum geht es ja, wie gehen wir miteinander um in der Gesellschaft hier anhand eines MeToo-Skandals. Ja, das Bild, sage ich mal, ist so ein bisschen das klassische Setting, also ein mittelalter Herr, der sich da im Internet so ein bisschen austobt und eine auch etwas mittelältere Dame so ein bisschen beleidigt. Die beiden kommen ins Gespräch, also es zeigt sich doch die Bereitschaft zum Dialog auf beiden Seiten und nachdem der ältere Herr dann auch noch selber mit Sexismusvorwürfen konfrontiert wird, bekommt das Ganze also noch eine neue Dimension. Das ist unheimlich zeitgenössisch, nicht nur, weil es ein Briefverkehr in E-Mail-Form ist, sondern weil es halt auch ganz viele Themen, wie gehen wir miteinander um, wie gehen wir auch damit um, Ambiguitäten auszuhalten, dass eine Person vielleicht nett ist, aber trotzdem Fehler macht. Also ganz viele aktuelle, moderne Themen sind da drin, die sich sowohl Gesellschaft auf die Gesellschaft als auch sicherlich in gewissem Maß auch auf die Politik übertragen lassen. Und ja, Virginie Despentes, ich meine, was sollen wir noch groß sagen. Die Frau ist natürlich großartig und deswegen würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn dieses Buch hier es auf die Liste schafft. Und ich glaube auch, das hat gar nicht mal so schlechte Chancen. Wie seht ihr das?
Ja, würde ich auch mal sagen. Ne? Französische AutorInnen, wichtiges Thema. Alles abgehakt gefühlt.
Ich erinnere mich an das Jahr, als Virginie Despentes mit Subutex 1 nominiert war. Eins der absoluten Lieblingsbücher dieses Podcasts. Ihr könnt natürlich auch alles nochmal nachhören. Wir hatten natürlich Liebes Arschloch schon hier in der Show. Könnt ihr einfach ins Suchfeld bei uns auf der Website eingeben. Wir hatten Subutex in dieser Show, ganz klar.
Unser Buch, Michael.
Ah ja, Annika und ich lieben Subutex. Und das war eines dieser Bücher, das auch wirklich sehr international umstritten war, weil Despentes so eine progressive Autorin mit einer sehr speziellen Sprache ist. Von daher bin ich gespannt, ob diese Jury sich traut, nochmal Despentes draufzusetzen nach den Diskussionen, die es letztes Mal gab. Werden wir sehen.
Auf jeden Fall ist auch Dear Dickhead, und da schließt sich der Kreis, natürlich wieder von Frank Wynne übersetzt, der ja auch damals Subutex übersetzt hat und der da auch schon mal der International Booker Jury vorgesessen hat.
Und in unserer Show.
Und bei uns, genau, und bei uns im Gespräch. Also, ne, alle Zeichen, please, please, Jury, Dear Dickhead. Let's go.
Kommen wir doch mal zum nächsten Buch, was eligible wäre, um auf dieser Liste zu landen und worüber ich mich sehr freuen würde, wenn es da landen würde. Und zwar ist das Xerox von Fionn Feldmann. Haben wir hier auch lang und breit besprochen, haben wir total abgefeiert. Geht es um eine junge, namenlose Frau, die in Amsterdam lebt, in so einem Startup arbeitet, was schon lange kein Startup mehr ist, die sich irgendwie sehr unwohl fühlt, die sehr einsam ist und dann ja eine emotionale Beziehung zu ihrem Arbeitsdrucker anfängt. Yes, ihr habt richtig gehört.
Wer kennt es nicht?
Genau das ist der Plot, aber generell ist es total ja einnehmend, also auch diese emotionale Beziehung zu diesem Drucker, der witzigerweise irgendwann auch nochmal im Roman selber zu Wort kommt, in welcher Art und Form will ich jetzt hier gar nicht sagen, aber es ist total spannend gemacht, weil diese menschlichen Interaktionen viel maschineller sind als die Interaktion, die die Protagonistin mit ihrem Drucker führt. Also die Maschine sozusagen wird zum Menschen und der Mensch wird zur Maschine und diese Umkehr auch gesellschaftlich gesehen hat total spannende Themenfelder erörtert, fand ich. Und auch existenzphilosophisch kann man da sehr, sehr lange drüber diskutieren, wie eben dieser Drucker sich verhält und auch wie diese Beziehung von der Frau zu diesem Drucker ist. Also ein wirklich total spannender und auch gesellschaftlich sehr relevanter Roman, wenn man die Zeit hat, ein bisschen zwischen den Zeilen zu lesen, was wir natürlich immer gerne machen. So, Maike, was hast du denn am Start? Was hättest du denn gerne, das auf der, ja, also welches Buch würdest du dir wünschen, steht auf der International Booker List?
Wir haben hier noch eine kontroverse Autorin, die ist aber jetzt nicht in der Weltöffentlichkeit kontrovers, so wie Virginie Despentes, sondern nur bei mir in meinem eigenen Kopf kontrovers. Es gibt nämlich Bücher der polnischen Literatur-Nobelpreisträgerin Olga Tokarczuk, die ich furchtbar finde, zum Beispiel Flights, zu Deutsch Unrast, mit dem sie sogar schon mal den International Booker gewonnen hat, fand ich grauenhaft. Jetzt kam aber ein Buch von ihr heraus, das ich ganz toll fand, nämlich Empusion. Ihr ahnt es schon, es geht um Thomas Mann und den Zauberberg, aber bei Mann spielen Frauen in seinem Roman ja eher eine untergeordnete Rolle. Da gibt es die Claudia Schoschach, die da als heißes Girlie auftritt und den Männern den Kopf verdreht. Tokarczuk als Feministin macht natürlich was ganz anderes und schreibt eine feministische Variante des Zauberbergs, die 1913 erzählerisch beginnt, wo es auch um einen Ingenieur geht in einem Sanatorium, diesmal in Niederschlesien. Und es geht natürlich auch wieder um den Zustand der Welt, der in diesem Sanatorium im Kleinen nachgespielt wird. Genau wie in Thomas Mann, ja auch Literatur-Nobelpreisträger, der Zauberberg. Ein wirklich interessantes Buch, in dem es um weibliche Geister geht. Eine Empusa ist ein weiblicher Geist, der seine Gestalt wandeln kann aus der griechischen Mythologie. Wir haben jede Menge Verweise auf männliche Denker, die hier durch den Kakao gezogen werden. Von Darwin über Burroughs, über Carrack, Sartre, Schopenhauer, Nietzsche, alle sind sie dabei. Das ganze Buch ein richtiges kleines Puzzlespiel in der Weltliteratur und mit wahnsinnig viel Humor. Ein feministischer Zauberberg. Fände ich wirklich interessant. Ich würde gerne die internationale Lesegemeinde dabei beobachten und auch dabei mitmischen, wie das polnische Buch Empusion diskutiert wird.
Ja, ich finde, da zeigt sich auch wieder wirklich das Tolle am International Booker. Wir hatten jetzt Frankreich, die Niederlande, Polen. Ich lege jetzt noch mal Katalonien oben drauf. Und zwar, das wäre auch ein Buch, Napalm im Herzen von Paul Gouache, was hier durchaus auf die Liste kommen könnte. Wir haben es Ende vergangenen Jahres vorgestellt. Wir haben da auch schon gesagt, das riecht schon so ein bisschen nach International Booker, weil natürlich auch gerade kleine Sprachen, Katalan, das ist ja jetzt nicht katalanisch, das ist ja jetzt nicht wirklich viel, was dort publiziert wird. Von daher haben wir es auch ins Programm genommen, weil das natürlich interessant ist. Da wird eine dystopische Geschichte erzählt in einer Welt, in der ja sehr viel ein junger Mann mit seiner Mutter sich versucht, so ein bisschen durchzuschlagen in einer Art verlassenem Dorf, einer Geistergegend. Und ja, es ist sehr atmosphärisch, sehr dicht geschrieben. Eine Liebesgeschichte, eine Homosexuelle spielt dort noch eine Rolle, die sich zwischen dem jungen Mann und seinem Liebhaber Boris in der fernen Stadt entspinnt. Und ja, also das war sehr, sehr lyrisch, für uns vielleicht so ein bisschen oder für mich zumindest außerhalb der Komfortzone, aber auf jeden Fall ein Buch, das auch sehr interessant mit Sprache und der brutalen Realität kontrastiert hat und das uns auf jeden Fall neugierig gemacht hat. Und auch da denke ich, wäre das ganz interessant und gibt ja der International Booker List dann auch nochmal eine ganz neue, ja, Sprache und Internationalität dazu. Ich finde sowas immer wirklich total spannend. Und das haben wir jetzt hier auch nicht erwähnt. Ich möchte es aber trotzdem noch mal ganz kurz tun. ÜbersetzerInnen spielen ja natürlich eine große Rolle und die bekommen ja auch dann das gleiche Preisgeld wie die AutorInnen. Das ist ja auch noch so eine Besonderheit am International Booker, die man, finde ich, lieber einmal zu viel als einmal zu wenig erwähnen sollte.
Da hast du absolut recht, Annika. Das stimmt. Diese Leistung muss natürlich gebührend gewürdigt werden.
Aber mit Gouache bin ich wirklich gespannt, Annika, weil das ist in der internationalen Tippgemeinde für den Booker, das ist eher so ein abseitiger Tipp. Aber wir haben ja schon in der Folge, in der wir es hier besprochen haben, gesagt, dass das sowohl ästhetisch als auch thematisch eigentlich Booker-Bait ist. Also ja, eigentlich drängt sich das auf für den Booker. Ich bin sehr gespannt, ob wir das auf der Liste sehen.
Ja, also es wäre die Papierstau-Wildcard. So ein bisschen.
Apropos Booker-Bait, das Buch, was ich jetzt vorstellen möchte oder was eligible wäre für die Liste, ist nämlich auch so eine Booker-Bait-Geschichte, nenne ich es einfach mal, von Agustina Basterrica. Aus dem Argentinischen übrigens, jetzt haben wir hier noch ein Land, mit Die Unwürdigen, beziehungsweise in der englischen Übersetzung The Unworthy. Ein wirklich, ja, sehr brutaler Roman, in dem es sehr extrem um Folter geht. Es sind Frauen, die in einem Kloster leben. Die Welt ist anscheinend irgendwie zugrunde gegangen. Es werden ständig, kommen irgendwelche Nebel, die über dieses Kloster ziehen und die Nonnen bzw. da die Insassinnen krank machen. Herrscht ein extrem hierarchisches System, wo ganz oben an der Spitze natürlich ein Mann steht. Wie soll es anders sein? und wo, ja, die Frauen eben in so religiösen Ritualen mitmachen müssen, die so ganz, ganz starke Regeln haben und die versuchen irgendwie um diese Regeln herumzuschlüpfen, aber die halt auch ständig gefoltert werden. Also wir haben es hier wirklich mit Gewalt und Folter dauerhaft zu tun, aber auch eben mit diesem Revolutionsgedanken, was mich so ein bisschen immer mal wieder an Margaret Atwoods The Handmaid's Tale hat denken lassen. Also die Parallelen sind ja relativ klar. Aber ich finde auch für sich war Agustina Basterricas Die Unwürdigen ein richtig, richtig toller Roman, der mich total lange auch noch mitgenommen hat. Den habe ich so ganz entspannt in irgendeinem Wellness-Ding gelesen und war total am Schwitzen, einfach weil das so anstrengend war und weil es so düster war. Und das habe ich total mitgenommen, fand ich mega super.
Ich finde es so spannend, dass wir alle kontroverse Frauen auch dabei haben, weil Basterrica, da schätze ich die Chancen, ich fände es so spannend, wenn es nominiert würde, aber da schätze ich die Chancen gar nicht mal so hoch ein, und zwar aus snobistischen Gründen. Basterrica wurde ja vor allem über TikTok bekannt für ihren Kannibalismus-Kracher Tender is the Flesh, wo Menschen industriell gezüchtet, geschlachtet und verspeist werden. Haben wir natürlich im Podcast auch schon drüber gesprochen, bin überrascht. genauso wie über Die Unwürdigen. Und das fanden viele Leute aus offensichtlichen Gründen geschmacklos. Deswegen bin ich gespannt, ob diese argentinische Horrorautorin es auf diese Liste packt. Wäre mal etwas anderes.
Ich möchte vielleicht noch ganz kurz ergänzen, dass natürlich auch zahlreiche deutschsprachige Romane eligible für die Liste sind. Einige, die natürlich jetzt erst nach so ein paar Jahren übersetzt werden, die wir schon hier vor Jahren teilweise im Programm hatten. Jinns zum Beispiel oder Junge mit schwarzem Haaren. Also auch da gibt es einiges, was auf uns zukommt. Allerdings müssen wir natürlich an der Stelle auch nochmal dran erinnern, dass Deutschland ja erst im vergangenen Jahr schon den International Booker gewonnen hat mit Kairos von Jenny Erpenbeck. Aber nichtsdestotrotz mal gucken, ob dann vielleicht doch nochmal der ein oder andere aus dem deutschen übersetzte Roman es auf die Liste schafft.
So einen würde ich zum Abschluss gerne hier noch einwerfen.
Ja,
und
komm,
zwar
einen Rausschmeißer hier.
Wer ist der Rausschmeißer? Wer ist der Rausschmeißer?
Es ist ein guter Freund dieses Podcasts, den wir auch schon häufiger hier im Programm hatten. Es ist der wunderbare ungarische Romanautor László Krasznahorkai. Der hat nämlich hier Herrscht 07769 am Start. Auch das heute ein interessantes Buch, um es zu besprechen. Wie gesagt, heute ist Bundestagswahl, wenn wir hier aufnehmen. Es geht hier nämlich um den Aufstieg der AfD in Ostdeutschland und die Hauptfigur ist Florian Herrscht, ein recht einfach gestrickter Arbeiter mit einem guten Herzen, der aber einen faschistischen, autoritären Boss hat, der möchte, dass er der Bruderschaft beitritt. Das ist genau das, was ihr euch so vorstellt. Herrscht selbst möchte aber Angela Merkel erreichen und sie warnen, dass die Apokalypse bevorsteht. Also ihr merkt, das ist richtig abgefahren vom Plot her. Es geht um rechte Strukturen, es geht um Johann Sebastian Bach, es geht um Ostdeutschland. Und Herrscht, klar, ist der Nachname des Protagonisten und dieses 07769, das ist die Postleitzahl, der Code für den Saale-Holzland-Kreis, wo es eine Stadt namens Kahla gibt, 07768. Und diese Stadt Kahla, die im Roman Kana heißt, die war häufig wegen Neonazis in der Presse. Also ist wirklich sehr interessant, gerade für deutsche Leserinnen und Leser, zu sehen, was hier Krasznahorkai aus meiner Sicht wirklich sehr gut informiert über das, was in unserem Land passiert, über den Rechtsruck in Deutschland sagt, wie gesagt, mit Bach und Eisenach kommt drin vor und der Erste und der Zweite Weltkrieg und Hass du nicht gesehen und Luther. Also fand ich sehr spannend, den Roman. Haben wir hier im Podcast auch diskutiert, hat uns gut gefallen. Würde ich dem Krasznahorkai gönnen.
Ich auch. Ich fand's auch richtig gut. Ja, da habt ihr schon mal so einen kleinen Ausblick gekriegt, was auf dieser Liste stehen könnte, was dann wirklich draufsteht. Erfahrt ihr dann ja in Bälde. Das dauert ja gar nicht mehr lange, wenn diese Folge rauskommt. Und da sind wir schon gespannt auf die Diskussion, die dabei rauskommen. Aber apropos Diskussion. Lass uns doch mal zu unseren Büchern für diese Folge kommen, und zwar zum ersten Buch. Und jetzt kommen wir zu einem Debütroman, auf den ich mich besonders freue. Maike darf ihn vorstellen, ich darf mitreden und deswegen bin ich jetzt ruhig.
Ja, wir reden heute über einen wahren Kracher aus Norwegen. Ach, wir sind heute wieder so international, das gefällt mir. Und zwar sprechen wir über Oliver Lovrensky und sein Debüt mit dem Titel Bruder, wenn wir nicht Family sind, wer dann? Lovrensky war 19 Jahre alt, als in seiner Heimat Norwegen dieses Buch erschien und der Erfolg war gigantisch. Er setzte sich da ganz oben auf der Bestsellerliste mit fest und wurde als jüngster Autor aller Zeiten mit dem Preis der norwegischen Buchhändler ausgezeichnet. Die Übersetzerin dieses Romans ins Deutsche ist die wunderbare Caroline Hippe, die wir hier gleich in O-Tönen hören werden, die natürlich teilweise ausgebildet wurde vom Freund dieser Show, Hinrich Schmidt-Henkel. Grüße gehen raus, der kommt hier aus Saarbrücken und ist auch der Übersetzer des norwegischen Literaturnobelpreisträgers Jon Fosse. So hängt in der Buchwelt einmal mehr alles zusammen. Aber schauen wir doch erstmal, worum es bei Lovrensky überhaupt geht. Es gibt ja wahnsinnig viele Bücher über das Schicksal junger Menschen mit Migrationshintergrund, über Drogenmissbrauch, über Jugendkriminalität. Aber bei Lovrensky ist das Besondere, dass er einen ganz einzigartigen, lyrischen, multikulturellen Soziolekt findet, der Lesende auf ganz direkte Weise in die Lebenswelt seiner Protagonisten eintauchen lässt. Und eine Sprache wie diese habe ich so noch nicht gelesen. Ich bin gespannt, was Robin gleich dazu sagt. Lovrensky schreibt da über die Freundschaft von vier jungen Männern in Oslo und deren Verbindung zueinander ihr zentraler Halt in der Welt ist. Diese Welt ist gekennzeichnet durch Perspektivlosigkeit, Drogenkonsum und Kriminalität und gerät auch zunehmend aus den Fugen. Unser Erzähler heißt Ivor, der hat wie der Autor kroatische Wurzeln und blickt im Text auf seine Jugend zurück. Ganz wichtig ist dabei sein bester Freund, das ist der somalischstämmige Marco, sowie die zwei Kumpel, der Norweger Jonas und der indischstämmige Arjan. Und der Klang des Romans, der speist sich dann auch aus diesen Sprachen, aus dem Rhythmus des Rap und aus den pointierten Dialogen. Als ich sie gefragt habe nach den besonderen Herausforderungen der Übersetzung, hat mir Caroline Hippe Folgendes erklärt.
Ich stand vor allem auch vor dieser Frage, wie aktuell ist das alles? Also wie schnell wird diese Sprache auch altern? Ich habe sehr viel Rap gehört in der Zeit. Gerade die somalischen und arabischen und kroatischen Elemente, die sind irgendwie von selbst damit reingekommen. Also da musste ich gar nicht viel machen. Es stand erst noch irgendwie die Überlegung im Raum, ob das noch mit was Türkischem angereichert wird, weil das bei uns ja die gängigeren Sprachen sind, die eben in Jugendsprache vermischt werden. Und dann war das aber ganz schnell so dieses, nein, das bleibt ja dabei, weil davon lebt ja irgendwie genau dieser Text und genau diese Jungs, die eben mit diesen Sprachen aufwachsen.
Der Roman zeigt die vier Protagonisten im Alter zwischen 13 und 19 Jahren, wie sie vom gelegentlichen Drogenkonsum in den Handel und die Sucht abrutschen, von der Kleinkriminalität zu bewaffneten Raubüberfällen und Schlägereien übergehen, familiäre Gewalt, Vernachlässigung, die Scheidung der Eltern und problematische Beziehungen mit Frauen schweißen die Freunde noch enger zusammen. Es ist eben diese Verbindung zwischen den jungen Männern, die es ihnen ermöglicht, zu vertrauen und auch Liebe zu anderen Menschen zu zeigen. Dabei entschuldigt Lovrensky das teils brutale und rücksichtslose Verhalten seiner Figuren aber nicht. Er zeigt lediglich ihren Schmerz und ihre emotionalen Verheerungen, denen sie häufig mit vielschichtigem Humor begegnen. Also der Humor ist wirklich top in diesem Roman, muss ich sagen, obwohl der Roman ein so ernstes Thema hat. Geschickt beleuchtet der Autor auch die Rolle digitaler Kommunikation, die als Waffe zur öffentlichen Demütigung fungieren kann. Und die kurzen Vignetten, in denen Lovrensky erzählt, strahlen dabei eine gewisse Atemlosigkeit aus.
Als ich das Buch zum ersten Mal gesehen habe, waren das für mich wirklich so Erinnerungsfragmente. Also wie jemand, der sowohl in einem Rausch als auch in dem plötzlichen Wachzustand sich Notizen macht. Und ich habe dann auch wenig später erfahren, dass der Roman vor allem auf seinem Handy geschrieben wurde. Also ich stelle ihn mir so vor, wie er zum Beispiel an der Haltestelle steht und auf seine Bahn wartet und dann kurz seine Gedanken niedertippt.
Tempo und scharfer Witz, Gewaltdarstellung und Introspektion, das Oszillieren zwischen realistischen Episoden und Beschreibungen, die wie im Drogennebel geschrieben erscheinen. Lovrenskys Text wirkt als hypnotischer Strudel, der immer wieder überrascht. Und Caroline Hippe hat es auch wirklich geschafft, der eindrücklichen Sprache in ihrer kunstvollen Übersetzung gerecht zu werden. Das ist aus meiner Sicht wirklich eine große Leistung. Mir hat Bruder, wenn wir nicht Family sind, wer dann, sehr gut gefallen. Mich interessiert natürlich aber auch, wie Robin den Roman sieht. Robin, erzähl.
Hallihallöchen, da bin ich. Für mich ist dieses Buch jetzt schon eins der Highlights dieses Jahres. Und ich glaube, das wird auch bis zum Ende des Jahres so bleiben, weil das, meine Freunde, das ist fucking Literatur. Das ist einfach der, es ist, wie du es gesagt hast, diese Gewalt, diese Fragmente, die hier gezeigt werden, auch mit diesem ungewöhnlichen Sprachgebrauch, der ja viel mit Jugendsprache, viel auch mit Begriffen aus anderen Kulturen, anderen Ländern behaftet ist, ist so eindrücklich, so reinziehend und ohne, dass das jetzt so cringe wirkt, weißt du, normalerweise so, wenn Leute Jugendsprache in ihren Romanen benutzen, je nachdem, wer das macht, ist das tierisch cringe, also es geht gar nicht fit. Aber hier ist das so, so gut gemacht, dass man tatsächlich in dieser Lebensrealität mit denen mitsitzt und auch eigentlich mit denen mitfiebert. Und zwar nicht, weil man auf ihrer Seite ist, die machen wirklich schreckliche Dinge, tun die, aber man merkt auch eben den Schmerz, der hinter dem Ganzen steht, wie du schon gesagt hast, und eben auch diese toxisch-männlichen Verhältnisse, die alle mitbekommen haben. Also die sprechen alle miteinander, obwohl sie emotional hart geschädigt wurden durch Kindheitstraumata, und zwar alle von denen, die von Ausgrenzung betroffen sind, die wirklich, also generell einfach sehr, sehr viele Dinge haben, die sie mal mit jemandem besprechen müssten und die ja auch alle gleich davon betroffen sind, aber sie sprechen nicht miteinander. Und diese Sprachbarriere, die zeigt sich dann dadurch, dass erst, wenn sie dann Drogen nehmen, dann auf einmal halt wirklich anfangen zu weinen und zu schreien und ihren Schmerz rauszubrüllen, weil das die einzige Sekunde ihres Lebens ist, wo sie tatsächlich diesen Schmerz zulassen können. Weil sie wissen, der andere ist auch auf Drogen und dann kann man am nächsten Tag sagen, ja, war nur Scherz. Die haben auch alle Selbstmordgedanken oder entwickeln im Lauf des Romans Selbstmordgedanken, was wirklich schrecklich ist mitzulesen, die sich dann versuchen, vor einen Zug zu schmeißen und dann hinterher zu sagen, ja, ey, Bruder, war Joke. Hm. Und das fand ich wirklich, wirklich schlimm, diese harte Lebensrealität. Wie gesagt, ich möchte immer noch darauf hinweisen, dass ich die Taten nicht verherrlichen möchte oder sonst irgendwie entschuldigen will oder so, sondern dass es hier eben, es ist ambivalent. Man kann die eben nicht so in irgendwelche Schubladen stecken und genau das hat mir so gut gefallen und ich fand auch, dass dieser Roman unfassbar traurig war. Also ich habe an ganz vielen Stellen entweder mit den Tränen gekämpft oder tatsächlich geweint, weil mich das so mitgenommen hat. Gerade als die Oma von dem Protagonisten Ivor stirbt, die ihn so ein bisschen aufgebaut hat, die als Pazifistenfrau eigentlich total gegen Gewalt ist, aber mit ihm geboxt hat und wie viel Liebe er für sie hat und ja, wie wir einfach mit niemandem auch darüber sprechen kann. Also diese Sprachlosigkeit auch untereinander spielt hier eine große Rolle, die hat mich total mitgenommen. Und ich muss hier vielleicht auch noch mal kurz was dazu sagen. Ich bin ein bisschen persönlich in der Nähe dieser Protagonisten. Nicht ansatzweise so krass, aber ich habe ähnlichen Scheiß durchgemacht, sage ich mal einfach so. Ne? Ich bin nicht von Armut betroffen, sondern anders. Aber ich habe in diesen Milieus rumgerannt. Und diese Angst und auch diese Machtlosigkeit, die Protagonisten haben, die sie nicht wirklich wissen, wie sollen sie sich eigentlich daraus befreien, wie sollen sie denn in ein normales gesellschaftliches Leben kommen, das kenne ich. So. Und das hat mich dann natürlich noch mal ein bisschen mehr mitgenommen. Wie gesagt, nicht halb so krass wie in diesem Buch, aber trotzdem fand ich das total interessant, deswegen, weil er die Lebensrealität dieser Leute tatsächlich gut abgebildet hat. Und ich kann dazu was sagen, weil ich war da dabei.
So, Buch durch Robin hiermit legitimiert. Und ich freue mich total, dass es dir auch so gut gefallen hat, weil ich finde auch, dass das Buch zwei ganz besondere Stärken hat. Zum einen, das habe ich ja jetzt schon rausgearbeitet, die Sprache. Also der Sound mit Somalisch und Kroatisch und Arabisch und was da alles ineinander fließt und dann der Rhythmus und wie diese Brutalität, die du gerade zu Recht beschrieben hast, Robin, wie die versucht wird, mit Humor zu verarbeiten. Sprachlich fantastisch. Und das andere, was mich wirklich interessiert hat, und das hast du auch gerade schon angesprochen, Robin, das sind diese Brechungen. Mhm. Also, dass es hier ein inneres Leben gibt und dass weder der Erzähler noch die vier Jungs in den Dialogen in der Lage sind, das eins zu eins abzubilden, weil sie dazu emotional nicht die Kapazitäten haben. Und diese Brechung als Autor reinzubringen, also wir haben hier einen Erwachsenen, der auf seine Jugend zurückblickt, wo er drei Freunde hatte und die haben alle vier haben sich geliebt und haben zusammengehalten, aber waren nicht in der Lage, das, was sie erlebt haben, in Worte zu packen, es zu verbalisieren und miteinander zu kommunizieren. Und da ist der erwachsene Erzähler immer noch von betroffen. Das merkt man durch die Art und Weise, wie er erzählt. Und wie viel in dem Subtext mitschwingt, durch das, was weggelassen ist, durch die Schwerpunktsetzungen, durch auch diese halluzinatorischen Episoden, die wie im Drogennebel sind. Das ist so intelligent gemacht. Also ich bin wirklich beeindruckt, dass hier ein 19-Jähriger etwas psychologisch so Intelligentes abgeliefert hat, mein lieber Mann.
Ja, total. Ich finde es auch mega interessant, was die Übersetzerin gerade gesagt hat, dass der das auf seinem Handy geschrieben hat. Das kann ich mir total gut vorstellen, ne? Diese Fragmente. Es sind teilweise, das muss man auch dazu sagen, es gibt, also die Seiten, es ist fast ja, man könnte ja fast sagen, versmäßig, ne? Also es ist ja, es ist immer die Seite, dann gibt es eine Überschrift und dann kommt der Text sozusagen dieser Überschrift, aber oft sind das teilweise nur ein einziger Satz und dann geht die nächste Seite weiter. Also um das zu zeigen, wie grafisch das auch gestaltet ist, fand ich total gut gemacht so, dass man eben immer diese Seiten umblättern, beziehungsweise das Rutschen zur nächsten Seite hat, um eben diesen nächsten Gedankenpunkt auch für sich so zu sehen, wie der Autor, beziehungsweise die Figur das gemacht hat. Und das fand ich total geil, dass man da so mit drin hängt. Und einen Punkt wollte ich noch mal kurz ansprechen, und zwar ist das System. Weil es ist ja ein gesellschaftlich kritischer Roman, kann man zumindest so sagen, dass er gesellschaftlich kritische Punkte hat. Und ich finde gerade, dass das System, die versuchen, diese Jugendlichen wieder in die Gesellschaft einzugliedern, wie gut gezeigt wird, wie wenig dieses System funktioniert. Denn wir haben hier Jugendlichen, die sind komplett außer Kontrolle, wenn man es genau nimmt. So die, man kann jetzt dann sagen, ja, da gibt es Gründe, warum das passiert ist, bestimmt, aber es geht ja vor allem am Ende des Tages auch darum, wie helfe ich diesen Jugendlichen als System, wie kann ich diese Jugendlichen aus dieser ja, aus diesem Drogenverkaufen, Nehmen wieder rausbekommen? Wie kriege ich die wieder in die Gesellschaft integriert? Und da zeigt sich, wie stark das System einfach überhaupt nicht weiß, was diese Jugendlichen überhaupt wollen. Das Einzige, was die machen, oder zumindest sagt es so der Roman, ist, die ganze Zeit anscheißen oder irgendwelche relativ restriktiven Maßnahmen beschließen, um diese Jugendlichen von den Drogen fernzuhalten und ihnen notfalls damit zu drohen, dass sie obdachlos werden. Und das ist so das fand ich total interessant, wie dieses System versucht, mit diesen Rebellionen umzugehen, mit diesem Ausbrechen aus dem System und dass eben die denen gar nicht helfen können, weil sie überhaupt gar nicht wissen, was sie durchmachen. Und das fand ich total interessant, wie eben da auch gezeigt wird, dass wir, gerade wenn wir solchen Leuten helfen müssen, vielleicht auch Leute dahinsetzen, die ein bisschen Ahnung davon haben oder zumindest versuchen, auf eine andere Art diese Leute zu motivieren.
Das stimmt. Gleichzeitig, und das macht es noch schlauer als Buch, wird ja gar nicht so richtig klar, warum diese Jugendlichen gewisse Entscheidungen treffen. Und das ist ja nur konsequent, weil so zu tun, als ob jegliche kriminelle Karriere nicht von der individuellen Lebensentscheidung des Kriminellen abhängt, sondern dass quasi nur äußere Faktoren ihn fast dazu drängen, kriminell zu werden oder Drogen zu nehmen. Dieses Märchen erzählt der Lovrenzky hier nicht. Wir haben hier junge Leute, die destruktive, schlechte Entscheidungen treffen, was aber natürlich dem, was du gesagt hast, Robin, überhaupt nicht entgegensteht, weil trotzdem muss es ja darum gehen, diesen Leuten Perspektiven innerhalb des Systems aufzuzeigen. Und es schafft das System nicht. Gleichzeitig hat das System natürlich auch die Aufgabe im Sinne ihrer Opfer, und die haben ja richtige Opfer, das auf eine gewisse Art und Weise zu vergelten und zu sagen, das sind die Konsequenzen deines Handelns. Und diesen Grat zwischen wir strafen, aber wir erziehen auch, diesen Grat findet die Gesellschaft, die wir hier sehen, nicht. Und ich fand das auch sehr, sehr spannend hier. Und was ich auch noch erwähnen will, wenn wir hier schon Leute feiern, die extrem intelligent Menschen in Extremsituationen zeigen, Tian Sila hat den Blurb für das Buch geschrieben, was, glaube ich, der Hauptgrund war. Grüße gehen raus an Tian, der ja hier eine halbe Stunde von mir weg sitzt, dieses Buch direkt lesen zu wollen. Tian sagt, dass Lovrenzky zu lesen ist, als belausche man einen Fremden bei seiner nächtlichen Beichte, ein zartes, brutales, wahres Buch. Dem kann ich nur zustimmen. Einmal mehr der Bachmann-Preisträger Tian Sila recht. Und noch eins möchte ich erwähnen, das wollen wir hier nicht verschweigen, weil wir hier der super aktuelle Podcast sind. Natürlich ist auch die englische Übersetzung von Bruder, wenn wir nicht Family sind, wer dann? Die heißt Back in the Day, was übrigens näher am Originaltitel ist, am norwegischen. Auch die ist eligible für den International Booker.
Oha, dann drücken wir doch mal die Daumen. Also ich freue mich einfach, dass es uns beiden so gut gefallen hat. Und ich glaube, über dieses Buch werde ich noch lange denken und vielen Leuten dieses Buch als Empfehlung mitgeben. Die vielleicht auch nicht lesen, ehrlich gesagt. Lieber Maike, jetzt bleibt mir eigentlich nur noch die Frage, wo und für wie viel kann man sich dieses Buch zulegen?
Bruder, wenn wir nicht Family sind, wer dann? Von Oliver Lovrenzky in einer fantastischen Übersetzung von Caroline Hippe ist bei unseren FreundInnen von Hansa Berlin erschienen. 256 Seiten kosten im Hardcover 22 Euro und in der keimfreien E-Book-Edition 14,99 €.
Sehr, sehr schön. Damit sind wir beim zweiten Buch dieser Folge angekommen und jetzt gebe ich ohne Umschweife einfach mal das Wort an Annika.
An Annika, ja, die hat nämlich heute was ganz Besonderes dabei, und zwar ein Toyboy.
Wird schon wieder pervers, wie in der letzten Folge.
Nein, es ist nämlich so, wir haben hier nicht nur internationale Werke heute, sondern heute ist auch Debut Day. Ich habe nämlich auch ein Debüt dabei und vielleicht hat Robin ja nachher auch noch eins. Mal gucken, zwinker, zwinker. Und
hey, meins nicht spoilern
heißt
hier.
Teasern, nur anteasern. Meins heißt Toyboy von Jonas Theresia. Und das ist ein junger Mann, der in Berlin lebt, bisher Prosa, Lyrik und Essays geschrieben hat und auch mit bildenden KünstlerInnen zusammengearbeitet hat und jetzt hier mit Toyboy seinen ersten, ja, sein Debütroman vorlegt. Schauen wir doch mal rein, worum es da geht. Der Titel hat uns auf jeden Fall neugierig gemacht. Das möchte ich auf jeden Fall schon mal wegschicken. Full Disclosure. Transparenz ist uns wichtig. Maike hat es vorhin gesagt. Ich sage es jetzt auch. Und ja, es passt auch ganz gut zum Thema. Hier gibt es um einen jungen Mann, Levin, der gerade aus L.A. zurück in seine deutsche Heimat kommt. In L.A. hat er versucht, als Model durchzustarten. Das ist aber leider, ja, das hat leider nicht geklappt. Da kam so ein bisschen Partys, Drogen und Sex dazwischen. Wer kennt es nicht? Und
ganz normaler jetzt, Dienstag bei Papierstaub-Podcast.
Genau, genau. Und Levin ist jetzt also gescheitert dort mit seinem Traum. Das ist nichts geworden. Und er kommt jetzt wieder zurück nach Hause. Dort erwartet ihn jetzt aber nicht unbedingt ein überschwänglicher Empfang, weil Levin halt, als er nach L.A. gegangen ist, einfach mal so abgehauen ist und sich jetzt auch nicht groß von irgendjemandem verabschiedet hat. Zu Hause, die Mutter ist sowieso weg, die vergnügt sich irgendwo im Urlaub mit einem Liebhaber und übrig geblieben, Vater gibt's nicht mehr, ist der kleine Bruder Gregor, mit dem Levin jetzt also zusammen da im Haus wohnt. Gregor, muss man dazu wissen, der wird von seinem Bruder als technisch und sensibel beschrieben. Der sitzt also eigentlich den ganzen Tag nur in seinem Zimmer und zockt irgendwelche Computerspiele und wartet sonst gedanklich auf seinen Abiball. Und Levin versucht sich unterdessen mit Sexarbeit über Wasser zu halten. Und zwar mit ganz vielen verschiedenen Jobs, die ihm größtenteils über seinen Freund Momo, ein Kumpel noch aus Kindheitstagen, vermittelt werden. Er probiert sich da also, ja, als der titelgebende Toyboy. Er dreht ein Porno, er masturbiert vor der Kamera und er stellt auch seinen Körper für einen sogenannten Sexavatar zur Verfügung. Wird er also komplett eindigitalisiert. Ja, so geht es dahin, das Ganze. Der Plot bekommt so ein bisschen Drive, als Bruder Gregor, der kleine Bruder, sich unglücklich verliebt in eine, ja, Sexfluencerin, kann man es wohl sagen.
Entschuldigung.
Oxy Oxana heißt die Frau oder Figur. Und die catfischt den kleinen Gregor da so ein bisschen. Also er lässt ihr da auch Geld zukommen und große Liebe, alles vorbei. Und Levin, der große Bruder, will Rache nehmen und den Hund entführen. Die Aktion, den Hund von dieser Oksana, die Aktion geht aber schief und dann entspinnt sich da noch ein weiterer wilder Plot und sogar der Abiball gerät am Ende in Gefahr. Ihr seht schon, das ist schon mal eine ganze Menge an Plot. Das hört sich teilweise auch so ein bisschen skurril an. Und das Ganze wird hier erzählt in 21 Kapiteln, also schön so häppchenweise, alle aus der Sicht von Levin. Und das müsst ihr euch so vorstellen, immer so ein bisschen im Wechsel. Also ein Kapitel Levin mit seiner Familie oder mit seinem Bruder oder den Freunden. Neben Momo gibt es da noch so eine halb ausgegorene Liebesgeschichte, die da auch noch so eine Rolle spielt. Und die anderen Kapitel ist dann also jeweils, ja, ein sexarbeitenden Job, den Levin da gerade annimmt, wird diese Szenerie beschrieben. Das ist schon mal einiges, und das Buch hat aber noch viel, viel, viel mehr Themen und Überlegungen, die es aufmacht. Das beginnt einmal schon mal mit der Frage, wo bzw. zu welcher Zeit spielt das Buch? Also es scheint sich hier um eine leichte Zukunft zu handeln, so ein paar Jahre vorweg. Also da ist schon sehr viel mehr mit Drohnen, die Waren ausliefern, auch die Naturkatastrophen sind weit mehr und häufiger als bei uns. Also richtig krasse Orkane und Überschwemmungen. Katastrophenmäßig noch viel, viel schlimmer als Stichwort Ahrtal und alles, was hier so bei uns jetzt schon passiert. Da werden Tierkadaver mit heraushängenden Därmen durch die Tagesschau getrieben, also wie sie da rumwirbeln durch die Städte. Alles ganz furchtbar. Also wir haben hier Themen, die hier eine Rolle spielen, allein schon durch dieses Setting, Klima, Umwelt, Raubbau an der Natur. Es ergeben sich weitere gesellschaftliche Themen, natürlich alles, was Levin mit seiner Sexarbeit mitbringt, auch das ganze Thema digitale Kommunikation und Internet, da gibt es also nicht nur diese Sexfluencerin, da gibt es auch noch einen ganz obskuren Suizidtrend, wo sich Menschen als Videocharaktere verkleiden und sich dann umbringen, so nach dem Motto, das war jetzt das letzte Leben, du dumm, kein Extra-Life mehr. Es geht um Klassismus, es geht um Rassismus, das Ganze teilweise relativ realistisch erzählt, teilweise sehr, sehr surrealistische Traumsequenzen, Halluzinationen. Da geht es dann also schon wirklich teilweise ins ganz Abgedriftete. Das wird manchmal durch Panikattacken erklärt, manchmal durch Träume, manchmal vermischt sich das irgendwie alles so ein bisschen. Also ihr merkt schon, ich hatte da durchaus so ein paar Probleme mit diesem Buch. Aber bevor ich zu denen komme, noch mal kurz, was mir ganz gut hier gefallen hat. Das ist also der Humor. Ich muss auch sagen, am Anfang, als ich angefangen habe zu lesen, gelesen, so die ersten 10%, dachte ich, oh, das wird bestimmt gut. Aber dann wurde es doch relativ schnell anstrengend, weil, wie gesagt, Humor ist schön absurd, vor allem auch auf der Plot-Ebene, diese Hundeentführung, also da sind so kleine Szenen wirklich dabei, so nach dem Motto, schickst den Erpresserbrief einen Pfotenabdruck oder so, oder wo die sich da auch bei diesen Sexjobs unterhalten, warst du nicht dieser Elfenkrieger, der sich von der Ogerin mit dem Strap-On hat nehmen lassen, ich war der Magier mit dem Dildo-Stab, also das sind schon sehr amüsante Dialoge teilweise, aber die gehen dann so ein bisschen unter, weil es ist wirklich sehr viel Tell, 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 also es wird unheimlich viel nacherzählt, auch in Dialogen. Zwei Leute in einer Szene, kannst du dich noch erinnern, du hast mir doch erzählt, damals war das so und so, also da wird wirklich viel erzählt und auf der Beziehungsebene bleibt es dann also doch eher blass. Mir war das von daher viel zu viel in diesem Büchlein. Eine Reportage über Sexarbeitende hätte ich vielleicht eher gelesen. Da sind auch viele literarische Anspielungen drin. Also viel gewollt, aber unterm Strich auf nicht mal 300 Seiten. Ja, bleibe ich also eher so ein bisschen mittelbefriedigt zurück. Maike hat mitgelesen. Was sagst du zum Toyboy?
Ich war sehr überrascht, wie ästhetisch konservativ dieser Text ist. Also genau wie du es gesagt hast, der traut sich auf der ästhetischen Ebene nichts und ist sehr viel nacherzählt auf wenig elegante Art und Weise. Und er ist auch inhaltlich wird da nichts gesagt, was nicht auch auf dem Kirchentag gesagt werden könnte. Also es geht darum, ist ja, also für ein Buch, das Toyboy heißt, hat mich das jetzt überrascht. Ja, ja. Es geht darum, dass Sexarbeit herabwürdigend ist und dass man, wenn man ein videospielabhängiger Incel ist, dass das blöd ist. Ja, war mir auch ein bisschen wenig und halt handwerklich war da einiges drin, wo ich mir auch dachte, wo war der Lektor? Also wenn wir zum Beispiel uns das anschauen, Levin und Momo, die sind bei dieser Sexarbeitsagentur und Levin arbeitet dann genau einmal als Escort, einmal als Camboy, einmal als Model für diesen Sexavatar und macht einmal einen richtigen Porno und einmal kommt dann auch noch so ein Onlyfans-Model vor. Man sieht genau, dass das alles einmal, das ist ja vollkommen unrealistisch und wird so, nur so aufgebaut, dass zufällig die Sexagentur ihn zu diesen vier unterschiedlichen Dingen schickt und dann noch Oksana, damit man sämtliche Aspekte oder viele Aspekte zumindest der Sexarbeit einmal durchgespielt hat in dem Roman. Und das ist mir dann zu unbeholfen. Auch die Anspielungen, die literarischen, da muss man, finde ich, immer ganz vorsichtig sein. Ich mag Debütautoren, die sich richtig was trauen und lieber interessant scheitern, als sicher langweilig sein. Aber wenn man ankommt mit Kafkas in der Strafkolonie und dann auch noch mit der Verwandlung und dann auch noch die Schneesturmszene von Thomas Manns, der Zauberberg verwurstet, dann muss man ein bisschen mehr leisten als das, was hier passiert. Also man darf sich dann auch nicht so stark verheben, wie das hier passiert. Was mich interessiert hat an dem Roman, was ich am allerspannendsten fand und wo ich mir wirklich gewünscht hätte, dass das stärker hier vorkommt, ist die Einstellung der jungen Männer, die wir hier sehen, und zwar von allen dreien, also von Levin, von seinem Bruder und von Momo, zur abhängigen Lohnarbeit. Die sehen nämlich die abhängige Beschäftigung als eine Art langsamen Tod, den man auf jeden Fall vermeiden muss. Und sie flüchten sich in Traumlandschaften, also in die Sexarbeit als eine freiheitsversprechende Traumlandschaft, in Videospielwelten. Levin wollte früher Model werden, auch das eine Art von Traumkulisse, in die er sich reinbegeben wollte. Und an einer Stelle im Roman fällt dann sogar das Wort Simulationen, wo man dann überlegen konnte, okay, wird hier was mit Baudrillard gemacht? Das hätte man weiter ausarbeiten können. Was es bedeutet, zu versuchen, die abhängige Lohnarbeit zu umgehen und sich bewusst zu entscheiden, weil eigentlich wird der Flucht in Gegenrealitäten und in Simulationen immer als negativ gesehen. Aber hier versuchen ja Protagonisten, diese Simulationen, in die sie auch oft bewusst flüchten, im vollen Wissen, dass es Traumwelten sind, für sich zu nutzen. Also diese Ambivalenzen, die sich hier auftun, mit der Idee der Simulation und Sexarbeit als Simulation und so weiter, hätte man viel mehr machen können. Und das hätte mich auch wirklich interessiert. Auch schwierig fand ich das noch zum Schluss. Guck, dieser Love Interest von Levin, die ist so eine Art Pferdemädchen, bisexuell, depressiv und ein Manic Pixie Dream Girl. Also da sind mir zu viele Frauenklischees in einer Frau verarbeitet. Und eine Künstlerin ist sie natürlich auch noch. Diese Zuschreibungen erdrücken diesen einen Frauencharakter so sehr, dass er eigentlich als Charakter gar nicht mehr atmen kann. Das fand ich ein bisschen traurig. Also auch ich war ein bisschen enttäuscht am Ende vom Tag, muss ich sagen. Momo könnte man natürlich sagen, Anspielung auf Michael Endes. Momo, hat uns jetzt dieser Roman auch die Zeit gestohlen wie die grauen Männer, Annika?
Ja, irgendwie so ein bisschen schon, ne? Weil ich glaube, das ist tatsächlich was, genau wie du es gesagt hast, diese Überlast an Themen macht sich ja wirklich gut an dem Charakter Cook fest. Mhm. Ne, also ich habe die ja vorhin auch extra nicht erwähnt, weil ich finde auch, die Beziehungen bleiben blass, also die Charaktere bleiben blass und über die Beziehung funktioniert es auch irgendwie nicht so richtig, weil gerade diese Love-Interest-Liebesbeziehung, das ist irgendwie so, es wirkt fast schon so ein bisschen willkürlich und auch vergesslich. Ich glaube, es bleibt nicht lange haften und ich befürchte fast, dass es bei dem Buch insgesamt so ist, weil ich habe mir genauso die gleichen oder sehr ähnliche Fragen gestellt, ob die Prioritäten hier richtig verteilt sind. Ich glaube nämlich auch nicht. Also genau wie du sagst, diese ganze Sache mit den Sexarbeiten für einen Tag, so möchte ich es mal nennen, das ist das, was ich vorhin meinte, von wegen, das hätte man vielleicht, das liest sich wirklich wie so eine Reportage, ne? Ein Tag als, ein Tag als, ein Tag als und dann listet man das. Ja, also das ist das, woran ich da gedacht habe.
Ist das aber.
Genau. Hm. Und zum Thema Themen, die irgendwie nur angerissen, aber dann nicht weiter beleuchtet werden, wie das von dir erwähnte mit der abhängigen Lohnarbeit, was ich total spannend finde und auch denke, warum geht das unter? Genau wie zum Beispiel Rassismus, da gab es irgendwie am Anfang eine kleine Szene und da wird es auch irgendwie liegen gelassen. Das hätte dann vielleicht auch gar nicht unbedingt so sein müssen, weil so lenkt es nur ab. Und ich fand zum Beispiel, ich hätte total gerne mehr über die Mutter erfahren, ja, die ja eigentlich wirklich nur als SMS vortaucht, also nicht mal als aktive Stimme, sondern nur so zwei, drei skurrile Nachrichten im Laufe des Buches hinterlässt, aber natürlich im Gedanken des Protagonisten immer wieder vorkommt und ja auch das Bindeglied dieser ganzen Familie irgendwie ist. Und da hat diese Frau hat bei mir irgendwie die allergrößten Fragezeichen. Und ich finde, das ist auch immer kein gutes Zeichen, wenn man so viele Themen in einem Buch hat, aber irgendwie noch nach was ganz anderem sucht. Also deswegen, ich stimme da mit dir überein. Ich habe mir auch mehr erhofft, auch mehr erwartet nach dem Anfang. Aber ich glaube, dann am Ende tatsächlich ein bisschen zu viel gewollt, ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Da hätte man vielleicht noch mal besser ja lektorieren, sortieren, vielleicht auch noch mal den einen oder anderen Nebenschlängelei weglassen.
Ich finde aber, um zum Abschluss auch noch was Positives zu sagen, ist eine sehr gute Idee von Jonas Theresia, männliche Sexarbeitende zu zeigen.
Weil das auf jeden Fall.
Es kam ja in letzter Zeit kam ja einiges, gerade auch im englischsprachigen Raum, zu jungen Frauen, die in der Sexarbeit tätig sind. Auch Romane, die sehr viel ambivalenter sind als dieser hier, also die nicht jegliche Form von Sexarbeit als Entfremdungserfahrung darstellen. Aber ganz selten kommen da Männer vor als Sexarbeitende. Und das finde ich sehr, sehr interessant, weil ich denke, dass die Erfahrungen sich stark unterscheiden und dass es mehr von diesen Geschichten hier geben sollte.
Ja,
sehr schönes Schlussplädoyer.
Da sind wir uns auf jeden Fall einig. Genau. Dem habe ich auch nichts mehr hinzuzufügen.
Ja, Annika, dann verrat unseren geneigten ZuhörerInnen doch mal, wo und für wie viel sie sich dieses Buch zulegen können.
Ja, taucht ein in die Welt von Toyboy von Jonas Theresia, erhältlich bei Kein und Aber, Grüße gehen raus, im Hardcover für 23 Euro und im keimfreien E-Book für 17,99.
So, damit sind wir beim letzten Buch dieser Folge angekommen und ich freue mich ganz besonders, da jetzt gleich mit Annika drüber sprechen zu können, die ja schon ein bisschen geteasert hat, dass es sich hierbei auch um ein Debüt handelt und das ist natürlich vollkommen richtig. Wir sprechen über Es werden schöne Tage kommen von Zach Williams. Es handelt sich hierbei um ein Debüt, habe ich ja gerade schon gesagt, und dann sogar noch ein Kurzgeschichtenband, in dem die Begebenheiten und Situationen immer etwas Entrücktes und teilweise Verrücktes aufweisen. Wie genau ich das meine, findet ihr gleich noch selbst heraus. Erstmal zum Autor selbst. Zach Williams, geboren in Delaware, hat Creative Writing an der New York University studiert und wurde mit dem Wallace Stegner Fellowship in Fiction an der Stanford University ausgezeichnet, wo er bis heute auch als Dozent tätig ist. Seine Erzählungen sind im New Yorker, in der Paris Review und im McSweeney's erschienen. Das vorliegende Buch ist seine erste eigenständige Veröffentlichung. So, kommen wir mal zum Plot. Es sind insgesamt 10 Kurzgeschichten im Buch vereint, von denen ich euch hier jetzt mal ein paar kurz anreiße, natürlich spoilerfrei, damit ihr euch eine Vorstellung machen könnt. Kommen wir jetzt mal zur ersten Geschichte, das Sauerkleehaus. In dieser Geschichte steht eine Familie bestehend aus Vater, Mutter und einem etwa 3-jährigen Sohn im Vordergrund, die in einer Art Ferienhaus untergekommen sind. Keiner von ihnen, auch die Erwachsenen, wissen, wie sie zu diesem Haus gekommen sind und was sie vorher gemacht oder erlebt haben. Während sich die Mutter um das gemeinsame Kind kümmert, driftet der Vater immer weiter ab, versucht herauszufinden, wieso sich die Kühltruhe auf magische Weise jede Nacht mit neuem Essen füllt, warum die Tag- und Nachtzeiten einen anderen Rhythmus haben und vor allem versucht er, dem Mysterium auf die Spur zu kommen, warum er und seine Frau anscheinend immer älter werden, der Sohn jedoch keinen Tag zu altern scheint und auch durch Unfälle oder sonstigen nicht zu Schaden kommt. Also das heißt, er kann nicht sterben. Eines Tages reist dann der Vater durch das unbekannte Land und kehrt nicht zurück, wodurch seine Frau immer verrückter zu werden scheint. Die nächste Geschichte, über die ich kurz reden möchte, heißt Der neue Zieh. In dieser Geschichte haben wir einen jungen Vater, der seinen jungen Sohn, 2-jährigen Sohn, badet und dabei bei ihm einen neuen, 6. Zeh an einem seiner Füße entdeckt. Dieser Umstand stürzt dann den Ich-Erzähler in eine tiefe existenzialistische Krise, die ihn dazu veranlasst, über die Verhältnisse von Realität und Fiktion zu spekulieren und seine eigene Realität ins Wanken gerät. Nach langem Hin und Her überlegen fasst er einen folgenschweren Entschluss, um mit der Situation umzugehen. Kommen wir zur letzten Geschichte, auf die ich kurz noch eingehen möchte. Die heißt Mausefallen. In dieser Geschichte geht ein Mann in einen Baumarkt, um sich dort Mausefallen für sein Haus zu holen, da er selbst vor ein paar Tagen eine kleine Babymaus bei sich im Keller entdeckte. Der Verkäufer zeigt ihm dann die Fallen, die jedoch alle tödlich für die Maus enden, was unser Ich-Erzähler mal so gar nicht fehlt. Er bittet mehrfach um nicht tödliche Fallen und wird schlussendlich in das Büro des Baumarktleiters und Besitzers gebracht, wo er eine Lektion bekommt, warum Mäuse zu töten sind, wenn sie sich ins Haus schleißen und dass nicht tödliche Fallen eine charakterliche Feigheit attestieren würden. Ganz verwirrt und mittlerweile auch orientierungslos versucht der Erzähler, den Raum zu verlassen und driftet dabei immer weiter in eine albtraumhafte Welt ab, aus der es kein Entkommen zu geben scheint. Ja, so jetzt erstmal die Kurzgeschichten kurz angerissen. Ein paar, die insgesamt 10 Kurzgeschichten sind zwischen 7 und etwa 50 Seiten lang, wobei ich direkt am Anfang mal zugeben muss, dass ich vor allem die etwas kürzeren sehr gut fand. Warum? Das ist, dazu komme ich gleich noch. Wie bereits zu Beginn der Rezension ausgeführt, springen die Geschichten zwischen Merkwürdigkeiten, leichtem Abdriften der Realität bis hin zu vollkommen irren Geschichten wie zum Beispiel dieses Sauerkleehaus. Dabei investiert Williams viel Zeit, um seine Charaktere den Lesenden näher zu bringen, indem immer mal wieder Rückblicke oder vergangene Ereignisse beschrieben werden. Jedoch muss ich sagen, dass diese Art der Charakterisierung bei einigen Geschichten negative Auswirkungen auf das Pacing hat, da diese zum Teil ausschweifenden Charakterbögen für den restlichen Verlauf entweder irrelevant sind oder zu Teilen der Geschichten stattfinden, wo sie drapiert und unorganisch wirken. Natürlich gilt das nicht für alle Geschichten, das möchte ich hier ganz klar betonen, jedoch wollte ich das nicht unerwähnt lassen, dass das hier immer ein bisschen sehr viel Charakterbogen ist für teilweise nicht mal 7 Seiten Geschichte. Ein weiterer Punkt von Williams Literatur sind die recht häufig auftauchenden Umgebungsbeschreibungen, die jedoch im Kontrast zu den gerade von mir kritisierten Charakteren tatsächlich zu einer bildlichen Vorstellung führen und die Erzählung so besser auf mich wirken ließen. Zudem erzeugt Williams häufig recht lakonischer Sprachstil, der bis auf eine Ausnahme ohne viel Schnörkel oder experimentelle literarische Attitüden daherkommt, oft eine bedrückende Atmosphäre, die durch den starken Kontrast von lakonischem Sprachstil und den zum Teil völlig abgedrehten Ideen entsteht. Auch vor Gewalt, die hier immer mal wieder in den ein oder anderen Formen auftaucht, wird häufig nicht zurückgeschreckt. Auch thematisch wird hier viel geboten. Zach Williams gilt als vehementer Kritiker Trumps und der durch MAGA hervorgerufenen gesellschaftlichen Entwicklungen, die, wenn man ein bisschen zwischen den Zeilen liest und vor allem nochmal nachträglich über die Geschichten nachdenkt, ziemlich offensichtlich, jedoch nicht mit dem Holzhammer präsentiert werden. Als Beispiel lässt sich hier wunderbar die bereits beschriebene Geschichte Mausefallen heranziehen, in der ein junger Mann, der eigentlich pazifistisch handeln und dem wohlgemerkt unschuldigen Wesen nichts zuleide tun möchte, von einem in der Geschichte als Konzernboss oder Reinkarnation Trumps dargestellten Typen nicht nur davon abgehalten, sondern auch noch gegaslightet wird, dass das Töten die beste Lösungsmethode darstellt. Da fällt es fast schwer, nicht den Zusammenhang zwischen der brutalen, von Falschinformationen wimmelnden Berichterstattung magernaher Medienerzeugnisse hinsichtlich von Flüchtlingen und Bekämpfung illegaler Einwanderung und dieser Geschichte zu sehen. Immer mal wieder tauchen in den Erzählungen Charaktere auf, die diese verschrobene und irgendwie falsche Realität nicht anerkennen zu scheinen und sogar einige sich mit brutalen Methoden gegen dieses Abdriften wehren, nur um nicht mit der tatsächlichen existierenden Realität klarkommen zu müssen. Auch hier lässt sich da sehr gut auf die aktuelle Gesellschaft übertragen, in der viele BürgerInnen lieber ihren Kopf in den Sand stecken und sich vor den echten gesellschaftlichen Problemen verstecken, nach dem Motto, solange es mir gut geht, ist die Realität den anderen mir völlig egal. Insgesamt hatte ich mit den Geschichten meistens viel Spaß und würde zukünftig auch gerne mal was Neues von Williams lesen. Ich muss aber sagen, dass einige nicht so gut gezündet haben. Also es gibt hier nur von 10, würde ich sagen, waren 2, die mich gar nicht gecatcht haben. Also es ist immer noch eine sehr, sehr gute Ausbeute. Aber ich wollte es nicht unerwähnt lassen. Trotzdem muss ich sagen, insgesamt hatte ich mit diesem Buch unfassbar viel Spaß. Diese verschrobene Black Mirror-artige Atmosphäre, die da herrscht, ist total spannend. Und ich kann eigentlich nur absolut empfehlen, diese Kurzgeschichten zu lesen. Annika, wie geht's dir denn?
Ja, mir geht's da sehr, sehr ähnlich. Ich hab's auch wirklich gerne gelesen. Es trifft aber auch genau mein Beuteschema. Also du hast ja gerade schon gesagt, Black Mirror, das ist so die Art von Gruselparanoia, so möchte ich es mal nennen, die mich wirklich echt total catcht. Also man ist halt wirklich schnell drin in den Geschichten und dieses Unruhige, was da immer so im Untergrund wabert, was ja auch in der Serie Black Mirror so der Fall ist. Ne? Man wartet immer irgendwie gleich, muss irgendwie was Schlimmes passieren, es schleicht sich an, aber dieser Moment, vielleicht merkt man den gar nicht so unbedingt. Und ich fand, das hat er wirklich ganz toll umgesetzt. Gleich schon die allererste Geschichte hier in dem Buch. Also ist ja auch eine von der etwas längeren, die sich auch so ein bisschen Zeit zum Erzählen lässt, aber ich fand trotz alledem, also etwas länger, wir reden hier von 30 Seiten insgesamt, ne? Genau. Also ist immer noch, ne? Nur um das mal in Relation zu setzen, aber da geht es ja auch um so eine Situation, wo ein Mann mit 2 anderen Männern im beruflichen Kontext, ne, großes Gebäude, die sind da mehr oder weniger allein, kommen ins Gespräch und dieser Mann, der das erzählt, der hat so ein bisschen das Gefühl bei den beiden anderen, die gehen irgendwie so in Richtung Männerbünde, Verschwörung, toxische Männlichkeit, er will eigentlich gar nicht mit denen reden, versucht denen aus dem Weg zu gehen, also ich finde, das zeigt, das gibt schon so den Takt vor für alle anderen Geschichten, die da kommen. Und wie gesagt, genau mein Beuteschema oder unser Beuteschema, ich glaube, da verrate ich kein Geheimnis. Und deswegen habe ich mich da wirklich also sehr, sehr angenehm durchgegruselt. Und das Schöne ist ja auch bei solchen Kurzgeschichten, Sammlungen, sprechen wir ja häufiger drüber, finde ich, wenn man da auch irgendwie so einen roten Faden entdeckt. Also nicht, dass sie jetzt alle so eine fortlaufende Geschichte irgendwie erzählen müssen, was natürlich auch richtig toll funktionieren kann. Aber hier ist zum Beispiel natürlich einmal dieses mulmige Gefühl, der rote Faden, der sich da durchzieht, dieses wiederkehrende Thema, wie schnell Menschen ja abdriften, ne, in Verschwörungstheorien, Rabbit Holes, das, was wir hier auch immer mal wieder haben, wie schnell man auch die Meinung vielleicht ändern kann, weil man sich von anderen beschwatzen lässt. Dieses Beispiel der Mausefallen, was du ja gerade ausgeführt hast, ist dafür auch ein gutes. Und ich habe aber noch irgendwie so einen zweiten roten Faden irgendwie so ein bisschen gefunden, also weil das hat auch Spaß gemacht, also innerhalb der Geschichten die auch mal so ein bisschen übereinander zu legen, hatte ich so ein bisschen das Eindruck, dass da auch so teilweise Motive immer mal wiederkehrten. Ne? Also es gab da ähnliche Namen, ein Joe mit einem kurzen Nachnamen taucht in 2 Geschichten auf. Dann gibt es irgendwie so ein Motto, dass irgendjemand andere durch so eine Art Park oder Vergnügungspark fährt oder führt oder dass das irgendwie ein Traum ist, andere Menschen irgendwo lang zu führen. Also das fand ich interessant, wie sich da die Geschichten teilweise gespiegelt haben. Und eine Sache möchte ich noch kurz erwähnen, als Ergänzung zu dem, was Maike vorhin auch gesagt hat. Auch hier gibt es eine Kurzgeschichte mit einem männlichen Sexarbeiter. Das wollen wir hier an dieser Stelle. Aha, das ist hier wirklich, ne? Ja. Und auch, weil wir ja auch immer oft, wir schauen ja auch immer auf die Marketingtexte oder Angebote zu den Büchern und sind da ja auch oft sehr, sehr kritisch. Und hier muss ich sagen, bei Zach Williams, bei dem auch wirklich schön gestalteten Umschlag, da steht hinten auch so ein Blurb drauf. Und ich habe den vorher gelesen, habe gedacht, ja, das ist ja wieder irgendwie dieses Glückskeks-Geschwafel. Ne? Es geht darum, dass wir unsere Wirklichkeit letztlich nur bewohnen wie ein Puppenhaus. Aber ich muss sagen, wenn man die Geschichten gelesen hat, ergibt es total Sinn und passt. Also das möchte ich an der Stelle auch nochmal lobend erwähnen. Von daher, Zach Williams, bin ganz bei dir. Der junge Mann soll bitte mal einen Roman schreiben. Also ich möchte gerne noch länger und ausführlicher in diese Welt eintauchen, weil ich glaube, da würde noch einiges Gruseliges zutage kommen. Also wirklich die angenehme Art von Grusel, als wenn die Realität nicht schon schlimm genug wäre. da muss Zach Williams jetzt aber, glaube ich, noch mal 2, 3 Schippen drauflegen, dass das dann noch als Dystopie gilt.
Ja, und einige Geschichten kann man ja schon fast als Dystopie lesen, ne? Und ich finde auch interessant, wie viel Interpretationsansatz in diesen einzelnen Geschichten steckt, wo man darüber nachdenken kann, okay, wie sind die dahin gekommen? Oder vielleicht auch anders gesehen, was sind eigentlich die gesellschaftlichen Standpunkte, die hinter diesen Geschichten stehen und was wird kritisiert, beziehungsweise was wird überhaupt angesprochen? Und bei einigen Sachen ist das relativ offensichtlich, bei anderen Sachen wird vielleicht auch gar nichts angesprochen, aber dass man darüber nachdenkt, weil es ja doch teilweise auch recht politische Aussagen hat, nenne ich es einfach mal, ne, wenn man es so auf die Metaebene runterbricht. Und das fand ich auch total spannend, eben, dass es auch so ein bisschen also nicht nur ein bisschen Interpretationsspielraum gerade in den geschichtlichen Phasen ergibt, sondern auch eben, dass man so diese dahinterliegende Kritik oder dieses dahinterliegende politische sehen kann und eben damit auch arbeiten kann. Und das hat mir total gut gefallen, dass er eben diesen Spagat zwischen der Geschichte und eben dieser Kritik so gut gemacht hat, dass man doch auch, finde ich, ein bisschen drüber nachdenken muss. Also es ist jetzt nicht, dass man das liest und sich denkt, ah ja, das ist das politische Ereignis oder wie auch immer. Oder das ist das, was gerade wir in der politischen Landschaft sehen. Da geht es natürlich viel auch um die USA, die auch nochmal ein bisschen andere Probleme als wir haben. Aber trotzdem ist das, finde ich, ein sehr, sehr dichter Kurzgeschichtenband, einfach weil man wirklich auch so von der einen in die nächsten läuft und man ist wirklich fast wie in so einem Fieberalbtraum gefangen. Einige sind nicht ganz so schlimm, andere dagegen sind wirklich brutal schlimm. Also da gibt's dann schon, dieser Kontrast ist auch total interessant gemacht, weil man nie so richtig weiß, was erwartet mich in der nächsten Geschichte. Man weiß so teilweise, gerade wenn man dieses Sauerklee-Haus gelesen hat, wohin Williams gehen kann. Und dann haben wir halt Geschichten, die gar nicht so schlimm sind, wie zum Beispiel Nachbarn, wo man dann hinterher auch darüber diskutieren kann, wie schlimm war diese Begegnung eigentlich oder wie weit von der Realität war das eigentlich entfernt. Und das fand ich so spannend, dieses Spektrum zwischen völlig abgedreht und einfach nur ein bisschen verdreht, einfach nur so ein paar kleine Stellschrauben der Realität verändert und zack, ist alles komisch. Und das fand ich total spannend. Und ich finde auch seinen Sprachstil total gut geraten. Ich finde, also ich hätte mir gewünscht, dass mehr literarische, experimentelle Formen darin vorkommen, wie zum Beispiel in Ghost Image in der Geschichte, wo die komplett aus der zweite Person Singular geschrieben ist, wo immer mit Du angesprochen wird, da würde immer diese Person mit Du angesprochen wird. Das fand ich, hatte auch ein atmosphärisch, gerade wenn man später dann verstanden hat, worüber gesprochen wird, einen sehr bitteren Nachgeschmack und irgendwie hat einen das nochmal so ein bisschen atmosphärisch mehr reingezogen. Also das würde ich mir auf jeden Fall wünschen, wenn da mal ein längeres Werk von Williams kommt, aber jetzt genug von meiner Kritik. Ich finde den Band total klasse und ich kann dir da nur zustimmen. Ich finde, die Leute sollten das lesen.
Also ich denke auch, es ist vor allem auch nachhaltig, weil gerade auch diese Geschichte, die du jetzt schon mehrfach erwähnt hast mit diesem Ferienhaus, kurze Kurzgeschichte, hat mich total gepackt. Das Ende, was wir natürlich überhaupt nicht verraten werden, hallt total nach. Und ich glaube wirklich, diese 30 Seiten Kurzgeschichte wird letzten Endes länger nachhallen und nachwirken bei mir als Toyboy, so leid es mir auch tut. Aber deswegen auch nochmal hier Daumen hoch, Zach Williams, da behalten wir mal auf jeden Fall ein Auge drauf.
Absolut. So, dann bleibt mir ja eigentlich nur noch zu sagen, wo und für wie viel ihr, liebe geneigte ZuhörerInnen, euch dieses Werk zulegen könnt. Es werden schöne Tage kommen von Zach Williams, ist erschienen bei unseren guten FreundInnen von DTV, 270 Seiten, erhältlich für 24 Euro in der Hardcover-Variante und 18,99 Euro als digitale Version. Die Übersetzung, das vergesse ich natürlich nicht, hat Bettina Abervanell und Clemens J. Setz gemacht.
Oh, Bam. Clemens.
Das habe ich nicht gespoilert, Robin.
Ja, damit sind wir leider schon am traurigsten Teil der Sendung angekommen, und zwar am Ende.
Oh.
Ja, Leute, nicht verzagen. Wir sind in 2 Wochen wieder da mit einem absoluten Kracher. Was das sein wird, können sich bestimmt einige von euch schon denken. Wir verraten es trotzdem nicht. Und wie immer bleibt uns an dieser Stelle nur noch zu sagen, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Bleibt gesund. Lest was Gutes, bleibt so cool, wie ihr seid. Tschüss.
Tschüss.